Bei welchen Diäten wir spontan weniger essen. So viel zu den schlechten Nachrichten. Kommen wir zu den guten. Denn natürlich können Sie den sättigenden Proteineffekt auch zu Ihren Gunsten nutzen. Viele populäre Ernährungskonzepte und Diäten kreisen um den Eiweißeffekt. Sie flirten mit ihm, manchmal ohne es selbst zu wissen. Auf Grundlage des Proteinprinzips ergibt zum Beispiel die Vorliebe der Paleo-Gemeinde, also die Steinzeitkost, mehr dazu im nächsten Kapitel, die Vorliebe dieser Paleo-Gemeinde für Steaks und Wildfleisch von grasgefütterten Tieren ergibt einen tieferen Sinn. Abgesehen davon, dass dieses natürliche Fleisch gesünder ist, bietet es uns pro Kalorie mehr Proteine, weil es weniger fettig ist. Industriefood hat in einer echten Steinzeitkost nichts zu suchen und so kann von Proteinverdünnung keine Rede sein. Im Gegenteil, Paleo heißt in der Praxis meist, dass man mehr als genügend Proteine zu sich nimmt. Die Folge? Wir fühlen uns schneller satt. Die Low-Fat-Fraktion geht das Problem aus einer ganz anderen Richtung an. Sie versucht, den Fettgehalt unserer gesamten Diät zu senken. Im Endeffekt aber läuft das zumindest teilweise auf etwas Ähnliches hinaus. Senkt man gezielt nur den Fettanteil der Diät, steigt tendenziell der Proteinanteil und wir sind schneller satt. Im Low-Carb-Lager dagegen richtet man die Aufmerksamkeit nicht in erster Linie aufs Fett, sondern auf jene andere Energiequelle, mit der wir uns auf der Suche nach Proteinen leicht überfuttern und die es zu vermeiden gilt. Die Kohlenhydrate eben. Viele bekannte Low-Carb-Diäten, Atkins, South Beach, Zone und so weiter, lassen sich jedoch zugleich als High-Protein-Diäten beschreiben, da bei ihnen die Kohlenhydrate kräftig durch Protein ersetzt werden. Das stillt den Hunger und das ist mit ein Grund für die nachhaltige Popularität der Low-Carb-Bewegung. Eine Low-Protein-Diät dagegen existiert schlicht nicht und wenn es sie irgendwie doch geben sollte, es gibt ja eigentlich keine Diät, die es nicht gibt, dann hat sie es jedenfalls nie zu allzu großer Beliebtheit gebracht. Sie wissen jetzt warum. Wie gesagt, Industriefood ist die pervertierte Ausnahme. Man könnte sie als eine Art Low-Protein-Diät bezeichnen, die aus Industriesicht die ideale Diät schlechthin darstellt, nämlich eine, die uns chronisch hungrig nach mehr zurücklässt. Selbstverständlich ist die beste Diät letztlich jene, an die man sich im Alltag halten kann. Insofern ist der gut gemeinte FDH-Grundsatz, also frisst die Hälfte, ebenso richtig wie unproduktiv. Herrje, als wüsste nicht jeder, der abspecken will, dass er womöglich zu viel futtert, dass es eventuell eine gute Idee wäre, weniger zu essen, als hätte er oder sie das nicht längst versucht. Die eigentliche Frage lautet doch, wie wir das mit dem weniger Essen hinbekommen, ohne allzu sehr leiden zu müssen. Wie lässt sich, was sich so leicht sagt, in der Praxis umsetzen? Was sollten wir essen, damit wir erst gar nicht so viel essen wollen? Hier liefert das Proteinprinzip eine solide Ausgangsbasis. Das Prinzip besagt, das Erste, was man bei einer Diät sicherstellen sollte, ist, dass der Eiweißbedarf gut gedeckt ist. Eine eiweißreiche Kost stillt den Hunger. Dutzende Untersuchungen der letzten Jahre untermauern diesen Grundsatz. Um es klar zu sagen, nein. Selbst Proteine sind kein Allheilmittel und wie immer bei komplexen Themen sind auch Übergewicht und Abnehmen keine eindimensionalen Phänomene. Zahlreiche weitere Aspekte spielen eine wichtige Rolle, angefangen bei kulturellen Gewohnheiten bis hin zu den Bakterien in unserem Darm, wie wir noch sehen werden. Dennoch, wenn es ein konsistentes Ergebnis gibt, das aus den oft widersprüchlichen Studien zum Thema Abnehmen hervorsticht, dann ist es dieses. Proteindiäten sind in besonderem Maße wirksam, weil sie praktisch die einzigen sind, die dazu führen, dass man spontan weniger isst. Hier zwei Beispiele. In einer Studie setzten dänische Forscher 50 übergewichtige Testpersonen auf zwei unterschiedliche, leicht fettreduzierte Diäten. Der Fettanteil der Energiezufuhr betrug knappe 30%. Niemand sollte Hunger leiden. Alle durften so viel essen, wie sie wollten. Dazu stand ein eigens für den Versuch aufgebauter Supermarkt im Forschungszentrum zur Verfügung, wo sich die Teilnehmer gratis bedienen konnten. Abgesehen von der 30%-Fettregel gab es nur eine weitere Bedingung, die unter anderem von einem Ernährungsexperten im Supermarkt sichergestellt und kontrolliert wurde. Die Leute aus Gruppe 1 sollten ihren Eiweißkonsum auf 12% beschränken. Bei jenen aus Gruppe 2 dagegen sollte der Proteinverzehr 25%, ziemlich viel also, vom Gesamtverbrauch ausmachen. Der Versuch lief ein halbes Jahr. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Testpersonen, wie erhofft, einige überschüssige Pfunde abgebaut. Dabei offenbarten sich jedoch drastische Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. Während die Teilnehmer aus der moderaten Proteingruppe durchschnittlich nur 5,9 Kilo abgespeckt hatten, hatten die Teilnehmer der proteinreichen Gruppe volle 9,4 Kilo verloren. Manche hatten in den 6 Monaten sogar über 10 Kilo abgenommen. Doch während das in der moderaten Proteingruppe bloß 9% der Teilnehmer geschafft hatten, war es in der proteinreichen Gruppe 35% der Leute gelungen. Kurz, wer mehr Protein isst, dem fällt das Abnehmen leichter. Wer vermehrt abnimmt, profitiert auch in gesundheitlicher Hinsicht. So war der Bauchumfang der Teilnehmer aus der Gruppe mit hohem Proteingehalt im Schnitt um 10 cm geschrumpft, bei den anderen waren es 4 cm. Und sie hatten doppelt so viel inneres Bauchfett abgebaut wie die moderaten Proteinesser. Beim inneren Bauchfett handelt es sich um jene versteckten Fettdepots, die unsere inneren Organe, wie die Leber, die Nieren und so weiter, umschließen. Wenn ein Mann aussieht wie eine schwangere Frau im letzten Trimester, kann er davon ausgehen, dass es ihm nicht an innerem Bauchfett fehlt. Dieses Fett ist hochgradig stoffwechselaktiv und gesundheitlich weitaus schädlicher als jenes Unterhautfett, das Sie zwischen den Fingern greifen können und das eher harmlos ist. In einer anderen, neueren Studie von Wissenschaftlern der University of Washington in Seattle gab es nur eine Testgruppe, deren Teilnehmer nacheinander auf unterschiedliche Diäten gesetzt wurden. Die ersten beiden Wochen fingen mit einer Standarddiät an, die sich aus 15% Protein, 35% Fett und 50% Kohlenhydraten zusammensetzte. In den nächsten beiden Wochen tauschte man einen Teil der Fette gegen Proteine aus. 30% Protein, 20% Fett, 50% Kohlenhydrate. Stellte jedoch sicher, dass die Testpersonen insgesamt die gleiche Kalorienmenge zu sich nahmen wie zuvor. Wie zu erwarten war, verlor auf diese Weise keiner an Gewicht. Dafür berichteten die Teilnehmer in dieser proteinreichen Phase bereits über deutlich weniger Hungergefühle. Obwohl sie die gleiche Kalorienzahl zu sich nahmen, fühlten sie sich auf der Proteindiät satter. Einmal mehr zeigt sich, was die Sättigung betrifft, ist eine Kalorie ganz offensichtlich nicht immer eine Kalorie. Sobald die Kalorien in Form von Proteinen eingenommen werden, sind wir schneller satt. Jetzt kam es zur letzten, entscheidenden Versuchsphase. Nach wie vor blieben alle auf der proteinreichen Diät, durften aber von nun an für die nächsten 12 Wochen so viel essen, wie sie wollten. Die erstaunliche Folge: Innerhalb von 24 Stunden senkten die Teilnehmer ihre tägliche Energieaufnahme unaufgefordert um fast 500 Kalorien. Die Studienteilnehmer fühlten sich aufgrund des Proteinüberschusses dermaßen gesättigt, dass sie, sobald man sie ließ, freiwillig weniger aßen. Dieser sättigende Eiweißeffekt hielt die nächsten Wochen bis zum Ende des Versuchs an. Kein Wunder also, dass die Testpersonen im Schnitt knapp 5 Kilo losgeworden waren, das meiste davon in Form von Fettmasse. Verblüfft über das Resultat sprechen die Forscher der Studie von der geradezu anorexischen Wirkung, die vom Protein ausgeht. Ich habe hier zwei besonders eindrucksvolle Studien beispielhaft herausgepickt. Von Ausrichtung und Resultat her jedoch stellen sie keineswegs Ausnahmen dar. Sie reflektieren die Gesamtbefundlage der aktuellen Übergewichtsforschung. Erst kürzlich hat ein internationales Wissenschaftlerteam in einer Überblicksstudie die Ergebnisse von 38 Studien dieser Art mit den Daten von mehr als 2300 Testpersonen zusammengefasst. Fazit: Proteinreiche Diäten führen zu einem stärkeren Gewichtsverlust als proteinarme Diäten. Angesichts dieser recht eindeutigen, ermutigenden Resultate könnte man sagen: Worauf warten wir noch? Wenn Proteine so schön sättigen, dann nichts wie her mit den Steaks und den Hähnchenbrustfilets, her mit den Omelettes, der Milch, den Eiern und allen sonstigen Proteinbomben. Tatsächlich gibt es Menschen, die ihre Gewichtsprobleme, nicht selten nach jahrelangen, immer wieder gescheiterten Diätversuchen, mit Strategien dieser Art in den Griff bekommen haben. Gut möglich, dass sich manche damit sogar das Leben gerettet haben, auch wenn ihre Ernährungsweisen objektiv, das heißt für die meisten von uns, nicht zu den empfehlenswertesten gehören. Was es damit genau auf sich hat, werden wir uns zu einem späteren Zeitpunkt noch ausführlicher anschauen. Bleiben wir vorerst beim Gesamtbild. Berücksichtigt man nicht bloß das Thema Abnehmen, sondern auch die langfristige Gesundheit und das Phänomen Alterung, dann verhält es sich mit der hemmungslosen Proteinzufuhr leider nicht mehr ganz so einfach. Der entscheidende Haken: Gerade bestimmte Proteine kurbeln, jedenfalls bei allzu fleißigem Konsum, den Alterungsprozess an. Diese Proteine, im Übermaß verzehrt, erhöhen damit das Risiko zahlreicher Altersleiden. Welche Proteine das sind und wie wir die richtige Balance finden zwischen Gewicht und Gesundheit, das erfahren Sie im nächsten Kapitel. Dazu gehört auch die Kompassnadelproteine, die auf einen Blick zusammenfasst, von welchen Proteinen Sie mehr und von welchen Sie weniger essen sollten.